Was aber auch dann in dem Kontext sehr gerne falsch gemacht wird, ist gleichzeitig das Tempo und die Distanz zu erhöhen. Also, dass du wirklich parallel super harte Tempo-Dauerläufe integrierst und deine Wochenkilometer stark steigerst. Und das ist einfach dann eine wirklich sehr hohe Zusatzbelastung. Aber es gibt auch den Fehler, dass gar keine Steigerung stattfindet.
Mit der Zeit können die immer gleichen 5 oder 10 oder auch 20 Kilometer langweilig werden. Viele von uns erreichen mal den Punkt, an dem sie ihren Laufumfang erhöhen möchten. Sei es für mehr Spaß, Fitness oder zur Vorbereitung auf bevorstehende Wettkämpfe. Aber einfach mehr laufen ist hier der falsche Ansatz. Bei einer Steigerung des Laufpensums gibt es nämlich einiges zu beachten. Und deshalb haben wir in dieser Podcast-Folge Paula Thompson zu Gast, auch bekannt als Lauffanat auf Instagram. Paula ist nicht nur leidenschaftliche Läuferin, sondern hilft auch seit über 10 Jahren als Physiotherapeutin, Ernährungsberaterin und Personal Trainerin anderen Menschen dabei, effektiv und gesund zu trainieren. Mit ihr besprechen wir, inwiefern uns Richtwerte wie die 10%-Regel oder der Belastungsquotient dabei helfen können, unsere Kilometeranzahl zu erhöhen und wie wir das Ganze etwas individueller machen können. Außerdem erfahren wir, wie wir unseren Körper auch außerhalb der Laufeinheiten an den neuen Belastungsumfang gewöhnen. Stichwort Regeneration. Ich bin Elliot von Achilles Running und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Hi Paula, freut mich, dich wieder bei uns hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Ich darf wieder sagen, weil du schon mal vor 3 Jahren, ich habe extra nachgeguckt, bei uns warst zu Gast. Im August 2021 war das. Ja, wie geht's dir? Wie ist es dir seitdem ergangen?
Hallo Elliot, voll cool, dass ich wieder da sein darf. Ja, mir geht's richtig gut, jetzt wieder. Ich hatte seitdem auch ein paar gesundheitliche Baustellen, durfte nochmal Reha machen, aber muss ehrlich sagen, jetzt gerade läuft es insgesamt echt gut. Ich bereite mich gerade auf meinen ersten Halbmarathon seit Jahren vor.
Ach cool.
Tatsächlich droppe ich das gerade zum ersten Mal hier. Ich habe öffentlich noch nirgendwo gesagt. Ich habe mich im Geheimen vorbereitet, weil ich mir den Druck nehmen wollte.
Jetzt ist der Druck da.
Jetzt ist der Druck da, aber jetzt ist es so kurz vorher. So viel kann nicht mehr passieren.
Ja, cool. Wann ist dein Halbmarathon denn?
Also, ich laufe am 30. Juni einen Halbmarathon.
Cool, okay. Mensch, das ist ja schon richtig bald. Vielleicht war es sogar schon, bis wir die Folge veröffentlicht haben. Dann können die Leute auch auf deinem Profil ein bisschen gucken, wie es gelaufen ist, oder? Du wirst ja wahrscheinlich ein bisschen berichten.
Definitiv. Im Nachhinein berichten finde ich immer super und das macht mir auch sehr viel Spaß. Ich habe nur wirklich die Schwierigkeit, wenn ich es zu früh ankündige, dann entsteht Druck.
Ja, das kenne ich auf jeden Fall auch. Besonders, wenn man dann irgendwie nach Zeiten gefragt wird oder so. Das ist auch immer dann, das kreiert Druck.
Ja, und gerade weil es eben auch so ein Comeback nach wirklich so vielen Jahren ist, dass ich mich endlich wieder traue auch. Und da dachte ich mir, den laufe ich erstmal ein bisschen privater. Und wenn es dann gut läuft, dann kann ich auch wieder Menschen mitnehmen in die Vorbereitung und so weiter. Aber genau, erstmal wollte ich das ein bisschen im Geheimen machen.
Wie viele Jahre ist es denn jetzt her?
Ich muss tatsächlich jetzt überlegen, ich glaube, ich bin 2015 meinen letzten Halbmarathon gelaufen.
Okay. Ja,
was wild ist, weil ich trotzdem die ganze Zeit Lauffanat war.
Ja, ja.
Aber es ging einfach zwischendrin nicht. Ich hatte halt immer wieder Pech.
Ja, ich glaube, so geht es ja auch vielen da draußen. Deswegen auch nochmal cool, das von jemandem zu hören, der vielleicht mehr oder die mehr in der Öffentlichkeit da auch steht. Das kann ja uns allen irgendwie vielleicht passieren, dass man eine Weile nicht an Wettkämpfen teilnimmt. Das ist auch total normal und auch nicht schlimm. Man kann trotzdem weiterlaufen, ne? Das ist ja das Schöne.
Absolut. Ja, absolut. Und manchmal ist es dann halt auch frustrierend, wenn man vielleicht mit weniger Umfängen sich zufrieden geben muss und auch wieder neu starten muss oder sowas. Aber am Ende lohnt es sich dann eben auch doch so viel dran zu bleiben, wie es eben geht und wie es vernünftig auch ist für einen selbst.
Ja, ich meine, das passt ja auch super gut zum Thema. Also Umfänge steigern, Umfänge variieren ist ja eigentlich genau das, worüber wir heute sprechen wollen. Also ist es gerade die letzten Wochen wahrscheinlich so gewesen, dass du deine Umfänge dann auch oder Monate vielleicht sogar langsam gesteigert hast, oder? Damit du auf deinen Halbmarathon hin trainierst.
Ja, absolut. Also ich habe Schritt für Schritt meine Umfänge seit Dezember erhöht. Also
okay.
Ich hatte letztes Jahr eine Schulterluxation und eine OP. Das heißt, ich bin Ende letzten Jahres relativ viel ausgefallen. Und nach der OP musste ich dann nochmal 6 Wochen komplette Laufpause machen.
Ach, okay.
Und Anfang Dezember konnte ich dann wieder starten. Und seitdem habe ich mich halt langsam vorbereitet. Und jetzt eben innerhalb von, wie viel ist das, 7, 8 Monaten,
ja,
genau, mich wieder hochgearbeitet auf ein echt gutes Pensum, was ich selbst nicht für möglich gehalten hätte, ja, ehrlich gesagt.
Cool, dann Glückwunsch auf jeden Fall an der Stelle schon mal.
Dankeschön.
Das ist ja schon mal ein großes, ja, was Gutes, hast du was Großes erreicht. Ich bereite mich tatsächlich auch gerade auf meinen nächsten Halbmarathon vor, der ist erst im September, aber ich steigere meine Laufumfänge nicht ganz so diszipliniert wie du. Ich fange immer erst so ein paar Monate vorher an, also ich bin jetzt gerade in der Phase, in der ich langsam meine Laufumfänge wieder steigere.
Ja.
Deswegen zwei sehr unterschiedliche vielleicht Bilder jetzt an der Stelle, aber werden wir ja sicher gleich auch noch ein bisschen drauf eingehen, was da jetzt vielleicht für welche Person wie passt, ne?
Ja, klar. Und das ist natürlich auch super individuell. Und
ja,
ich kann mir vorstellen, dass du eine andere Basis das ganze Jahr über hast, als ich sie eben bis Dezember auch hatte.
Ja.
Und dementsprechend man das gar nicht vergleichen kann. Aber lass uns gerne da
nochmal
näher drüber sprechen.
Ja, super gerne. Also wir haben da ja jetzt schon einen großen Hauptgrund identifiziert, warum Leute ihre Laufumfänge steigern, na, vor allem halt für Wettkämpfe, ne? Also ich glaube, das ist wahrscheinlich so der Hauptgrund. Aber es gibt ja auch noch ganz viele andere gute Gründe. Vielleicht wollen wir da mal ein bisschen anfangen. Was sind denn ja positive Gründe, warum man die Laufumfänge steigern kann oder vielleicht sogar sollte?
Also ganz grundsätzlich willst du ja meistens deine Laufumfänge steigern, damit du fitter wirst, gesünder wirst, deine Kondition aufbaust oder verbesserst. Oder sogar, wenn du eben absoluter Anfänger oder absolute Anfängerin bist, dass du wirklich auch erstmal diese Basistrainingsdauer, die auch von der WHO empfohlen ist, zu erreichen. Und das kann eben natürlich zu Anfang auch bedeuten, dass du dich erstmal dahin steigern musst, weil die wenigsten Menschen können einfach so aus dem Nichts sofort 75 Minuten pro Woche intensiv trainieren oder 150 Minuten pro Woche moderat trainieren. Und dementsprechend kann das eben auch gesundheitliche Motive haben.
Ja, also Gesundheit ist auf jeden Fall auch ein großer Faktor, auch gerade bei AnfängerInnen. Also was ich häufig beobachte, ist, dass Leute sich auch so ein bisschen, glaube ich, reingepressured fühlen, ihre Laufumfänge zu steigern. Wenn sie dann irgendwie am Anfang vielleicht 2-mal die Woche gehen und dann merken sie, oh, alle in der Laufbubble laufen ja 3-4 Mal. Und das ist, glaube ich, leider auch ein häufiger Grund. Wie stehst du denn dazu, so zu diesem Vergleichen, vielleicht auch mit Leuten um einen herum?
Also erstmal, da hast du absolut recht. Das ist halt leider so ein Faktor, der mir auch online immer wieder begegnet. Auch dieses, du musst x Mal pro Woche laufen, erst dann bist du Läuferin oder erst ab so und so vielen Wochenkilometern oder ab so und so viel Distanz, also unter 5 Kilometer musst du gar nicht loslaufen.
Genau.
Das sind nicht meine Worte, auf gar keinen Fall.
Ja.
Das sind Sachen, die man oft online liest und die auch viele Menschen leider für sich selbst dann verinnerlichen. Ich bin davon überzeugt, dass wir uns zwar immer ein Stück weit vergleichen werden, weil es einfach in der menschlichen Natur liegt, aber bei den Laufumfängen trotzdem bei uns selbst bleiben müssen. Und ich gehe sogar so weit, dass es auch schwierig sein kann, wenn du deine Laufumfänge auch mit deinem Vergangenheits-Ich vergleichst. Wir haben ja zum Beispiel zu Anfang davon gesprochen, dass ich halt seit 2015 keinen Halbmarathon mehr gelaufen bin. Und 2015 war ich aber zum Beispiel auch in der Marathonvorbereitung. Und natürlich konnte ich da ganz andere Laufumfänge bewältigen als jetzt. Aber hätte ich mir im Dezember, als ich mit Gehintervallen 2-3 Mal pro Woche 30 Minuten lang angefangen habe zu laufen, hätte ich mir da gesagt, hey, Vergangenheits-Paula konnte problemlos 80 Kilometer pro Woche wegreißen. Das hätte mich ja nur demotiviert.
Total, ja, stimmt. Das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt, dass man sich dann manchmal mit, wie du sagst, Vergangenheits-Ichs vergleicht. Und zwischendurch passiert halt was, ne? Das Leben passiert, Verletzungen passieren, alles Mögliche kann dazwischen kommen. Man kann das Level vielleicht nicht immer so stetig halten, wie man möchte. Und es gibt nicht immer eine Steigerung im Training. Vielleicht ist das auch eine wichtige Message.
Absolut. Ja. Und es gibt halt auch einfach nicht die perfekte Anzahl an Wochenkilometern, nicht mal für bestimmte Laufziele. Also es gibt Menschen, die bereiten sich mit sehr vielen Laufkilometern auf einen Marathon vor. Und es gibt Menschen, die nutzen sehr viel weniger. Also das ist einfach auch super individuell und richtet sich eben auch so nach deiner Trainingshistorie, nach deiner persönlichen Zeit, nach vorangegangenen Verletzungen, deinem Ziel und so weiter. Und selbst auch solche Sachen, wenn ich jetzt wieder meinen persönlichen Weg seit Dezember betrachte, auch das, mein Vorteil ist, dass ich immer eine läuferische Basis hatte und relativ schnell mich jetzt auch steigern konnte auf dieses Pensum. Das geht auch nicht für alle Menschen. Das muss man einfach anerkennen, dass nicht jeder und jede Läuferin nach 6, 7, 8 Monaten einen Halbmarathon rennen kann und sollte.
Ja, Würdest du dann sagen, dass theoretisch gibt es auch einfach Gruppen oder Gruppierungen, die ihre Laufumfänge eher nicht steigern sollten? Also die da vielleicht einfach erstmal die Füße stillhalten sollten?
Das ist eine spannende Frage. Also ich denke schon, dass Phasen, in denen man sich nicht steigert oder vielleicht sogar auch mal unterschwellig trainiert, das gehört definitiv dazu. Also wir können nicht unendlich jede einzelne Woche unser Trainingspensum einfach immer nur erhöhen, erhöhen, erhöhen. Und das sieht man ja auch selbst bei Profiathletinnen, dass auch die Off-Seasons machen und dass sie auch Entlastungswochen machen und so weiter. Und das hat ja auch seine Gründe. Und ich denke, es gibt auch gewisse Grenzen, die individuell sind. Also ich würde niemals, wenn ich mit einer Person neu arbeite, zu Anfang sagen, du kannst niemals 50 Wochenkilometer laufen oder sowas. Das auf gar keinen Fall. Aber natürlich, allein wenn wir zwei Personen vergleichen, die eine Person ist vielleicht alleinstehend, hat einen guten Job, in der sie gut verdient, hat aber außerhalb dessen keine großen Verpflichtungen, hat eine recht gute Work-Life-Balance, viel Zeit, kann sich frei einteilen. Vielleicht ist es, und ist gesundheitlich nicht eingeschränkt, vielleicht ist es für die Person leichter als für eine andere Person, die nie in ihrem Leben Sport gemacht hat, die zwei Jobs hat, die zusätzlich Care-Arbeit leistet, die schlecht schläft, die nicht den Zugang zu einer wirklich guten, ausgewogenen Ernährung hat und so weiter. Das ist einfach, das sind alles Faktoren, die damit reinspielen und bei denen ich das unfair fände, zu sagen, jede Person kann sich immer in jeder Lebenslage unendlich steigern.
Ja, stimmt, auf jeden Fall. Also ja, vielleicht muss man da an der Stelle dann auch irgendwie sich nicht da schlecht machen, sondern einfach realistisch an die Sache rangehen und gucken, wie viel kann man stemmen, auch einfach neben all dem anderen Verpflichtungen.
Ja, auf jeden Fall. Und ich denke mal, die wenigsten ZuhörerInnen sind LeistungssportlerInnen, die wirklich, oder ProfisportlerInnen, die wirklich ihren Lebensunterhalt damit verdienen.
Ja, schön wäre es wahrscheinlich für viele von uns, aber nein, ist es nicht.
Genau, und da muss man dann eben auch einfach das immer in Relation setzen. Wie gesagt, ich würde jetzt hier keine festen Regeln festlegen. Diese Person kann das machen an Wochenkilometern und diese Person das oder in dem Szenario dieses oder jenes. Aber grundsätzlich sich erstmal seiner eigenen Situation bewusst zu werden und eben da auch wieder mit Hinblick auf die Vergleiche sich nicht mit, vor allem nicht mit den falschen Personen zu vergleichen und sich eben vor allem auf sich selbst zu fokussieren und auf die eigenen Gegebenheiten.
Ja, absolut. Finde ich wichtig an der Stelle nochmal. Was gibt es denn vielleicht noch für Ziele, die wir mit einer Steigerung aber von Laufpensum erreichen können? Also wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, es zu tun, ne? Abgesehen vielleicht von, weiß ich nicht, besserer Fitness oder Gesundheit, wie kann sich denn ein gesteigertes Laufpensum auf zum Beispiel unsere Ausdauer, aber auch zum Beispiel auf unsere Laufökonomie auswirken?
Also wir werden definitiv Ausdauer aufbauen, wenn wir unsere Laufumfänge steigern. Und das kann sich natürlich auch an so Parametern bemerkbar machen, wie zum Beispiel langfristig einem niedrigeren Ruhepuls, einem niedrigeren Trainingspuls bei dem gleichen, beim gleichen Tempo, auch ein besseres Durchhaltevermögen. Und die Zeit in den Laufschuhen ist auch wirklich einer der Faktoren, die die Laufökonomie so sehr stark beeinflussen. Und das kann man natürlich dann auch nicht kleinreden. Also Du hast gewisse Vorteile, wenn du etwas mehr läufst, aber natürlich lässt sich das auch wieder nicht ad absurdum treiben. Also viel hilft nicht viel, aber zu wenig ist dann eben auch irgendwann zu wenig.
Ja, richtig. Am Anfang hilft wahrscheinlich mehr schon, aber irgendwo gibt es dann wahrscheinlich einfach eine Stagnation auch, ne? Also wenn die Laufökonomie perfekt ist, hilft mehr Laufen dann irgendwann auch nicht mehr, ne?
Ja, genau. Oder auch andererseits gibt es eben auch andere Möglichkeiten, die Laufökonomie zu verbessern. Zum Beispiel durch spezielle Drills, durch Plyometrie, durch Krafttraining. Und da darf man sich dann auch nicht in die Irre führen lassen und sich einreden, nur und ausschließlich die Laufkilometer zählen. Aber sie sind eben ein wichtiger Faktor.
Ja. Ja gut, dann lass uns doch mal gerne so ein bisschen reingehen in vielleicht die Vorbereitung und die Planung. Also wenn man jetzt all diese Vorteile quasi sieht und sie gerne mitnehmen möchte und sich entschieden hat, es ist Zeit, meine Laufumfänge zu steigern, ob es jetzt für den Wettkampf ist oder auch wirklich nur vielleicht für eine bessere Laufökonomie oder mehr Ausdauer oder auch vielleicht auch einfach, dass man sich irgendwie so eine Wunschkilometerzahl irgendwann mal gesetzt hat. Manchmal sind es ja auch so ganz simple Gründe, warum man das machen möchte.
Ja, voll.
Wie gehen wir denn dann da an die Vorbereitung ran? Also vielleicht erstmal vorab, was hast du vielleicht für so Fehler beobachtet, auch in deiner Arbeit mit Menschen, die immer wieder auftreten, die man vielleicht vermeiden sollte?
Ich glaube, der Fehler schlechthin, bei dem sich jetzt ganz, ganz viele LäuferInnen ertappt fühlen sollten, ist zu schnell zu viel. Hm. Also die allermeisten wollen einfach zu schnell zu viel von sich. Und da muss man einfach vorsichtig sein, weil Steigerung braucht Zeit und wir müssen unserem Körper diese Zeit geben. Wir können eine Adaption nicht erzwingen in dem Sinne. Also natürlich ein Stück weit sorgen wir dafür, dass der Körper sich adaptiert, aber wir können das nicht beschleunigen, indem wir einfach Körpersignale ignorieren und übergehen. Und was aber auch dann in dem Kontext sehr gerne falsch gemacht wird, ist gleichzeitig das Tempo und die Distanz zu erhöhen. Mhm. Also, dass du wirklich parallel super harte Tempo-Dauerläufe integrierst und deine Wochenkilometer stark steigerst. Und das ist einfach dann eine wirklich sehr hohe Zusatzbelastung. Aber es gibt auch den Fehler, dass gar keine Steigerung stattfindet und dass einfach Wochen und Monate lang genau das Gleiche gemacht wird. Was natürlich auch wieder je nach individuellem Ziel vollkommen in Ordnung sein kann. Und auch mal für ein paar Wochen den gleichen Plan zu verfolgen, kann auch trotzdem zu einer Adaption führen. Aber irgendwann, wenn du dich verbessern möchtest oder eben ein gewisses Ziel erreichen möchtest, brauchst du natürlich auch eine Steigerung. Und zu ängstlich daran zu gehen, ist dann genauso ein Fehler.
Okay, spannend, dass du beide Seiten irgendwie schon bemerkt hast, sozusagen in deiner Arbeit. Ja. Was würdest du sagen, kommt häufiger vor?
Auf jeden Fall zu schnell zu viel. Okay. Also, ich habe keine Statistiken dazu,
ja.
Aber mein Gefühl ist wirklich, dass das so 9:1 oder sowas ist. Mhm. Also, das ist wirklich sehr selten, dass Menschen komplett ängstlich sind mit der Steigerung. Das passiert manchmal, gerade auch nach Verletzungen oder wenn sie gesundheitlich eingeschränkt sind oder sowas. Das kann passieren. Aber die allermeisten wollen zu schnell zu viel.
Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen und auch bestätigen, einfach aus dem, was ich so beobachte in unserer Community und in meiner Bubble.
Ja.
Ich werde das erste mehr vertreten, ja.
Ja.
Okay, damit das nicht passiert, wie sollten wir uns vielleicht erstmal körperlich und mental vorbereiten auf die Steigerung des Laufpensums? Also gibt es da irgendwelche Sachen, die wir vorher abklären oder machen sollten, bevor wir überhaupt schon mal entscheiden, wie hoch die Steigerung in den nächsten Wochen jetzt sein soll?
Also ich finde, es ist das Wichtigste, dass wir mit einer Analyse starten, einfach der Ist-Situation und der individuellen Möglichkeiten. Es bringt uns gar nichts, wenn wir mit irgendeinem Idealbild starten, was vielleicht sein könnte. Und das ist auch sowas, ich sage immer gerne, trainiere für die Fitness, die du gerade hast und nicht für die Fitness, die du gerne hättest. Mhm. Weil Letzteres passiert sehr häufig und ich kann das super gut verstehen. Mir geht das natürlich auch manchmal so, dass ich denke, es wäre richtig cool, wenn ich in 2 Monaten Marathon laufen würde. Wäre super, aber es ist gerade nicht realistisch für meine Ist-Situation. Und dabei meine ich auch nicht nur das aktuelle Trainingspensum, sondern eben auch, was ich zu Anfang schon mal angesprochen habe, das eigene Leben. Was bietet dir dein Leben überhaupt auch für Möglichkeiten? Es bringt dir gar nichts, wenn du dir jetzt vornimmst, dass du dein Pensum zum Beispiel auf 5-mal die Woche eine Stunde steigerst, wenn du realistisch nur 2-mal die Woche eine halbe Stunde Zeit hast. Da bringt dir dieser Plan auch nichts, außer Frust.
Ja.
Und das ist wirklich so eine erste intensive Analyse deiner Ist-Situation. Es ist super hart und schwer manchmal, da auch ehrlich zu sich selbst zu sein. Da kann es dann auch sinnvoll sein, sich Hilfe dazu zu holen, um einfach zu schauen, was ist denn gerade für mich auch tatsächlich der Zustand und was ist für mich auch realistisch. Und dann klare Ziele zu setzen, da habe ich eine kleine unpopuläre Meinung und denke eher an wie kann auch Laufen ein Teil deines Lebens werden und nicht nur das nächste Event? Mhm. Ich trainiere zwar auch gerade für das nächste Event, aber vor allem trainiere ich dafür, damit ich das mein Leben lang nach Möglichkeit weitermachen kann. Ich würde heutzutage nicht mehr auf Kosten meiner Gesundheit zum Beispiel ein Event durchziehen, wenn es einfach nicht drin ist. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, sich davon so ein bisschen zu lösen, weswegen das auch manchmal sinnvoller sein kann, ein Ziel vielleicht auch nicht von vornherein direkt hart in Stein gemeißelt festzulegen, sondern zum Beispiel zu sagen, okay, ich wünsche mir, ich laufe irgendwann so und so viele Wochenkilometer oder diese Distanz oder diesen Meilenstein. Und ich tue jetzt alles, um mich in diese Richtung zu bewegen. Aber vielleicht dauert es 2 Monate, vielleicht dauert es 3 Monate, vielleicht dauert es 8 Monate. Und es gibt natürlich immer Möglichkeiten, das ungefähr vorherzusagen, was so durchschnittlich möglich ist. Aber es kann enormen Druck nehmen manchmal, wenn man so ein bisschen flexibler dabei bleibt. Es ist natürlich aber auch eine Typsache, müssen wir auch sagen. Mhm. Ich bin eher auf der Seite wieder der zu schnell zu viel Person. Mhm. Und wenn du aber wirklich auch Commitment-Probleme hast und dich vielleicht gar nicht richtig verpflichten kannst, dann ist es wahrscheinlich auch sinnvoller, klar zu sagen, okay, an dem Tag X mache ich das.
Ja, ich finde es gut, da den Hinweis zu geben, dass man ein bisschen flexibel vielleicht in seiner Zielsetzung bleiben sollte. Einfach auch, vielleicht kann man sich auch einen kleinen Puffer oder so einbauen. Was denkst du dazu? Also, dass man sich irgendwie nicht 6 Wochen ist auch wirklich ein bisschen wenig, aber 8 bis 12 Wochen oder so dann eine Steigerung vornimmt, sondern ja, vielleicht ein bisschen, wie du sagtest, flexibler bleibt in dieser Länge.
Ich liebe den Gedanken von Bonuswochen. Also erfahrungsgemäß, dazu gibt es tatsächlich auch Statistiken und Zahlen, die ich jetzt nicht aus dem Kopf wiedergeben kann, aber erfahrungsgemäß sehr, sehr, sehr viele LäuferInnen werden in so einer, gerade in so einer Halbmarathon- oder Marathonvorbereitung oder wenn sie einfach ihre Umfänge steigern, du wirst mal krank werden, du wirst vielleicht mal in den Urlaub fahren, vielleicht tut dir mal was weh und du musst ein paar Tage kürzer treten. Und genau für solche Fälle oder vielleicht merkst du auch, dass du einfach länger brauchst als gedacht für eine gewisse Stufe. Und du merkst so, oh, die letzten beiden Trainingswochen, die waren echt anstrengend. Und jetzt einfach weiter zu steigern, fordert mir zu viel ab. Dann ist es cool, wenn du ein paar Bonuswochen hast und sagst, okay, ich habe hier vielleicht diesen 12-Wochen Trainingsplan, aber ich lasse mir 14 oder 15 Wochen dafür Zeit.
Ja.
Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, es läuft alles gut und du musst entspannt nochmal eine Woche wiederholen.
Ja.
Also das ist wirklich nicht dramatisch.
Stimmt.
Und ich finde den Gedanken super und ich sage das auch immer wieder in meinen Trainingsplänen zum Beispiel. Es ist nicht schlimm, wenn du nochmal eine Woche wiederholst. Das ist absolut nicht wild. Also ja.
Ja. Mhm. Aber das heißt ja, dass du auf jeden Fall schon eher ein Fan bist von Trainingsplänen. Also so, es gibt ja auch theoretisch die Möglichkeit, komplett intuitiv irgendwie zu steigern. Hast du damit mal Erfahrungen gemacht oder kennst du Leute, die irgendwie damit positive Erfahrungen auch machen?
Ja, ich bin davon überzeugt, dass ein Trainingsplan grundsätzlich erstmal sehr gute Struktur geben kann und dir einfach auch helfen kann, dich in einem realistischen Maße zu steigern. Trotzdem sollte so ein Trainingsplan auch immer agil sein. Das heißt, ich würde jetzt in einem 1:1-Coaching zum Beispiel, würde ich nicht direkt einen 12-Wochen-Trainingsplan erstellen und sagen, hier, bitteschön, verfolgt das alles so. Natürlich biete ich auch zum Beispiel Trainingspläne an, die genauso aussehen, sage dann aber auch immer dazu, behalte trotzdem deine eigene Reaktion im Blick, weil das ist unglaublich wichtig. Wir können nicht alles vorhersehen und wie auch vorhin schon gesagt, du wirst mal krank werden, du wirst vielleicht mal angestrengter sein, dein Leben spielt dir mal in irgendeiner Form mit oder ne, mach den Strich durch die Rechnung. Ja. Redewendung und ich ist nicht die größte Stärke.
Kenn ich.
Genau, das kann dann einfach mal, da können dann natürlich andere Faktoren mit reinspielen, die du nicht vorhersehen kannst. Trotzdem, wegen deiner Frage nach intuitivem Training, ich glaube, es gibt Menschen, die recht intuitiv trainieren können. Ich bin aber gleichzeitig auch davon überzeugt, dass wenn sie intuitiv trainieren, dass trotzdem ein Stück weit eine Struktur dahinter liegt. Mhm. Also ich kenne niemanden, der, also ich persönlich kenne niemanden, falls es jemanden da draußen gibt, bei dem das anders ist, gerne mal erzählen. Mhm. Ich kenne niemanden, bei dem das wirklich so ist, dass man so völlig unstrukturiert und random läuft und damit trotzdem Ziele erreicht und gesund bleibt. Denn da geht es dann oft auch eher, da läuft es dann doch oft eher darauf hinaus, so dann wird 3 Wochen mal gar nicht trainiert, dann wird plötzlich mal 1 Woche jeden Tag super hart und super lange, super weit trainiert. Und das bietet natürlich einfach wieder Risiken. Und deswegen bin ich persönlich ein Riesenfan eines agilen Trainingsplans. Und wenn du dir das nicht selbst erstellen kannst, dann mit einem Coach oder einer Coach. Und wenn du dir das nicht leisten kannst, was völlig legitim ist, dann nutz gerne auch Trainingspläne, aber bezieh immer, also fertige Trainingspläne, aber bezieh immer dein Gefühl mit ein und dein Biofeedback und erlaub dir im Zweifel Anpassungen vorzunehmen, Wochen zu wiederholen, Sachen zu reduzieren oder auch Sachen zu beschleunigen, wenn das tatsächlich für dich möglich ist.
Ja, okay, also man hat schon, du bist jetzt nicht total anti, dass man sich fertige Trainingspläne quasi die zu Rate zieht, aber es ist wichtig, ja, sich vielleicht nicht zu strikt daran zu halten, ne, also sich vielleicht, wie du sagtest, Puffer oder so einzubauen oder zumindest die Möglichkeit offen zu halten, sie ein bisschen abzuändern. Also manchmal liest man ja so bekannte Namen und denkt dann natürlich, okay, das ist der perfekte Trainingsplan. Das hat jemand mit so viel Erfahrung geschrieben. Dann muss die Steigerung auch genau in der Zeit genauso funktionieren, weil das ist ja quasi schon erprobt. Aber ganz so leicht ist es dann scheinbar ja nicht.
Nee, also ich bin davon absolut, also es wäre natürlich auch Quatsch, dass ich solche Trainingspläne anbiete, wenn ich sagen würde, die sind totaler Blödsinn. Mhm. Also das würde ich nicht machen. ich bin schon davon überzeugt, dass ein guter One-Fits-All-Plan ist immer noch besser als kein Plan, bei dem du random drauf los trainierst. Ja. Und natürlich ist das Allerbeste eine komplette Individualisierung mit einer oder einem guten Coach und wirklich einem wöchentlichen Monitoring und so weiter. Aber man muss ja auch realistisch bleiben und einfach sehen, das ist für die wenigsten Menschen durchführbar auf Dauer. Und dementsprechend dann lieber einen guten One-Fits-All-Plan verfolgen und eben bei Bedarf Anpassungen vornehmen.
Mhm. Okay. Das war ja jetzt quasi so, ja, irgendwie die so ein bisschen den Status quo feststellen, haben wir jetzt gesagt, sollte man vorab machen, bevor man das Laufpensum steigert. Wie sieht es aus mit körperlicher oder vielleicht mentaler Vorbereitung? Denkst du, man sollte da auch nochmal irgendwie was reingeben, bevor man sich daran macht, das Laufpensum zu steigern?
Das kommt natürlich auch wieder auf deine Ausgangssituation an. Wenn du zum Beispiel noch gar kein Krafttraining machst und gar kein Ausgleichstraining machst, dann würde ich persönlich dazu tendieren, mach doch lieber erstmal ein bisschen Kraft- und Ausgleichstraining dazu und dann steigere deine Umfänge, einfach um nochmal deine Risiken zu mindern, was auch Verletzungen und so weiter angeht und auch dadurch deine Laufökonomie zu verbessern. Und dann ist es natürlich auch wieder so eine Frage, was hast du schon für eine Basis? Also grundsätzlich muss man natürlich auch sagen, du steigerst dich ab dem Moment, ab dem du anfängst zu laufen, weil du einfach von null auf irgendwas gehst.
Ja.
Und da benötigst du natürlich keine riesengroße Vorbereitung in dem Sinne. Also es kann dann sein, dass du mit Walking startest oder dann eben mit Laufen und Gehen im Wechsel. Aber das ist ja alles schon im Prinzip Teil des Laufens und Teil der Steigerung.
Ja.
Also jein. Es gibt Faktoren, die machen Sinn in der Vorbereitung. Und es gibt Faktoren, wie eben zum Beispiel, du wirst halt einfach irgendwo mal von null auf irgendwas steigern müssen.
Ja.
Genau. Und es kann natürlich, vielleicht noch kurz der Zusatz, also es kann natürlich immer sinnvoll sein, gerade auch wenn du vielleicht über 30 bist oder über 40 bist und das erste Mal Sport machst seit Jahren oder Jahrzehnten, dann ist natürlich auch immer erstmal ein gesundheitliches Check-up absolut empfehlenswert. Und wenn du zum Beispiel gerade mit einer Verletzung oder einem akuten Infekt oder auch kurz nach einem Infekt dich befindest, dann ist wahrscheinlich nicht der richtige Moment für eine große Steigerung deines Laufpensums, sondern dann ist erstmal der Moment für eine vernünftige Reha und deine körperlichen Probleme erstmal in den Griff zu bekommen.
Ja.
Und genau, die mentale Vorbereitung, denke ich, geht schon sehr viel einher mit der Ist-Situation und auch dem Hinterfragen der eigenen Ziele.
Hm. Würdest du sagen, es gibt eine Saison, in der es sich besonders anbietet, anzufangen mit dem, ja, mit der Trainingssteigerung?
Es gibt ja immer diesen klassischen Ablauf, so die Off-Season ist eher im Winter, im Frühjahr bauen wir dann wieder die Base auf und dann gibt es die Frühjahrs-Events und die Herbst-Events. Das kann man natürlich machen, gerade auch wenn du Lust hast, an Wettkämpfen teilzunehmen, kann das definitiv sinnvoll sein, aber das muss auch nicht so sein. Also du kannst im Prinzip zu jeder Jahreszeit anfangen zu laufen und auch zu jeder Jahreszeit anfangen, deine Laufumfänge zu steigern. Da spricht grundsätzlich erstmal nichts gegen. Also man sollte sich vielleicht immer bewusst sein, im Sommer potenziell, wenn es heiß wird, das ist ein bisschen anstrengender, sich da zu steigern, zahlt sich aber letztlich auch nach hinten raus aus. Also nicht umsonst sagt man ja auch dann, so der schnelle Herbst kommt dann nach einem anstrengenden Sommer.
Stimmt.
Weil du natürlich auch trotzdem Adaptionen bekommst, aber es ist halt einfach härter in dem Sinne. Und im Winter ist natürlich der Nachteil, es könnte Glatteis geben, es könnte schneien, das Wetter ist in die andere Richtung hart und du hast mit Dunkelheit zu kämpfen. Und das ist dann natürlich auch wieder eine Frage der Präferenz. Also ich zum Beispiel lauf viel lieber im Winter und im Frühjahr als im Hochsommer.
Mhm.
Und genau, da würde ich mich wieder auch nach den individuellen Gegebenheiten richten.
Mhm. Okay. Na gut, dann lass uns mal gerne reingehen in die konkrete Planung. Also wie steigere ich meine Laufumfänge dann am klügsten? Also es gibt ja einmal die Möglichkeit, theoretisch die Läufe einfach zu erhöhen, also die Anzahl der Läufe pro Woche. Viele gehen natürlich auch nach Kilometerzahl pro Woche. Was würdest du empfehlen?
Beides ist auf jeden Fall wichtig. Wenn du deine Laufumfänge steigern willst, dann würde ich definitiv erstmal auch schauen, wie viele Kilometer pro Woche oder wie viel Zeit in den Laufschuhen verbringst du. Denn das ist einfach auch eine Variable, mit der wir sehr gut arbeiten können. Wenn du mehr Trainingstage willst, dann würde ich erstmal deine gewohnten Kilometer auf mehr Tage aufteilen und dann steigern. Das heißt, also wenn du zum Beispiel jetzt gerade dreimal die Woche läufst, jedes Mal 10 Kilometer, dann hast du 30 Wochenkilometer und du sagst, du willst einen vierten Tag, dann würde ich diese 30 Kilometer erstmal auf 4 Tage aufteilen für eine kurze Zeit und dann von da ausgehend kannst du auch die Kilometer erhöhen. Das sieht dann auch nicht so aus, dass du in jedem einzelnen Lauf jedes Mal eben Kilometer anziehst, sondern dass du Schritt für Schritt vielleicht in einzelnen Läufen eben auch wieder je nach Ziel und so weiter die Kilometer erhöhst oder die Intensität erhöhst.
Die Intensität wäre dann in dem Fall zum Beispiel das Tempo, ja?
Genau.
Mhm. Also, weil wir vorhin ja darüber gesprochen haben, ne, Umfänge und Tempo am besten nicht gleichzeitig erhöhen. Gibt es dann da Ausnahmen oder würdest du sagen, die Sachen wirklich immer trennen?
Es gibt natürlich eine Ausnahme, das ist ein Wettkampf. Also meistens ist es ja so, gerade wenn wir einen Wettkampf in der Bestzeit anpeilen, dann sind wir noch nie so weit in diesem Tempo gelaufen.
Ja.
Gerade, also nehmen wir wieder Beispiel Halbmarathon, ist es ja oft so, du hast dann vielleicht so deinen längsten Lauf bei 18, 19 Kilometern, vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen mehr, je nachdem. Und vielleicht bist du auch schon innerhalb dieser 18, 19 Kilometer mal ein bisschen was im Race-Tempo gelaufen, aber ja noch nicht genau die Distanz. Und das wäre dann so eine Ausnahme. Aber ansonsten würde ich davon abraten, gleichzeitig Tempo und Distanz zu erhöhen, weil einfach das Risiko für Überlastung zu groß ist.
Ja. Wie viel, also gehst du dann, wenn du jetzt jemanden so einen Trainingsplan schreiben würdest, gehst du dann auch richtig nach so Prozentzahlen? Also wie viel Prozent Steigerung in welcher Woche passieren darf? Es gibt ja immer diese 10%-Regel, es gibt aber auch die 15%-Regel, also ein bisschen mehr.
Ja.
Orientierst du dich an sowas?
Nicht direkt. Also es gibt diese 10%-Regel und die wird ja auch super gerne als Orientierung mitgegeben oder die 15%-Regel. Und erstmal daran ist jetzt nichts verkehrt in dem Sinne. Aber gleichzeitig gibt es eben auch keine Evidenz für diese Regel. Also man weiß ehrlich gesagt gar nicht, wo das herkommt. Das ist wirklich so eine Sache. Das hält sich seit, ich glaube schon seit Jahrzehnten. Und niemand weiß, wo es herkommt und was das eigentlich ist. Und man muss natürlich sagen, für viele Läufer mit einem mittleren Umfang funktioniert das echt gut. Dass sie sich zum Beispiel über 2-3 Wochen jeweils um 10% steigern und dann eine Entlastungswoche einlegen. Aber es funktioniert eben nicht für alle. Und man muss natürlich auch sagen, 10% von 10 Wochenkilometern sind was ganz anderes als 10% von 100 Wochenkilometern.
Ja.
Und gerade meine Erfahrung zeigt, bei AnfängerInnen kann man diese 10% oftmals auch ein bisschen überschreiten. Und dann gibt es auch LäuferInnen, bei denen ich mal wirklich erst nach 3 Wochen um 5% erhöhe. Also da würde ich mich nicht zu sehr an diesen festen Zahlen aufhängen und lieber für sich selbst eben auch wieder rausfinden, wie gut reagiert mein Körper auf die Belastung und auf die Steigerung und wo ist so mein Sweet Spot. Ganz wichtig sind einfach trotzdem Entlastungswochen, weil dein Körper wieder Zeit braucht nach einer Steigerung. Aber in der Praxis kann das dann wirklich eine Steigerung des wöchentlichen Laufumfangs um 5-30% alle 1-3 Wochen bedeuten.
Würdest du sagen, das ist dann schon auch abhängig vom Leistungslevel der Leute? Also bedeutet das, wenn ich schon ein sehr hohes Leistungslevel habe, dass ich vielleicht lieber weniger Steigerung hinzufügen sollte? Oder ist mein Körper dann so stark, dass ich vielleicht sogar mehr steigern kann?
Ist auch wieder eine Frage des Individuums. Also tendenziell geht man davon aus, dass wenn du wirklich schon eine sehr gute Basis hast, dass du dann auch entsprechend besser mit Steigerungen umgehen kannst. Aber es gibt auch definitiv UltraläuferInnen, die sich immer noch zu schnell zu viel steigern. Also das kann trotzdem, davor bist du nicht gefeit. Weil du erfahrener bist.
Okay. Und kennst du auch diese 3-Wochen-Regel? Die ist ja auch so ein bisschen dafür, glaube ich, da, dass man sich eben nicht...
Genau, also diese Regel, die ist ja wirklich darauf ausgelegt, dass du 3 Wochen das gleiche Niveau im Prinzip beibehältst. Genau. Und da spricht jetzt per se auch erstmal nichts dagegen. Also das ist natürlich ein konservativerer Ansatz als diese 10% pro Woche. Aber es ergibt eben auch insofern Sinn, als dass ja ein Körper nicht nur von Einheit zu Einheit und von Woche zu Woche adaptiert, sondern wirklich über einen langen Zeitraum. Und das ist durchaus sinnvoll, aber auch da wieder, es kann auch sein, gerade wenn du jetzt sehr geringe Umfänge hast, dass du dich damit dann womöglich auch wirklich langweilst. Mhm. Also ich glaube, wenn ich jetzt einem Anfänger oder einer Anfängerin, die ansonsten gesund ist, die vielleicht sogar schon ein bisschen körperlich fit ist und so, wenn ich der jetzt sage, jetzt lauf bitte erstmal 3 Wochen lang immer im Wechsel 2 Minuten mit 3 Minuten gehen, 2-3 Mal die Woche 30 Minuten lang. Ich glaube, die Person wird sich sehr langweilen und das ist dann auch wieder nicht notwendig. Andersrum, wenn du wirklich ja auch wieder Halbmarathon, Marathon, Ultra-Vorbereitung bist und richtig viele Wochenkilometer abreißt, und einfach auch merkst, wow, das ist wirklich fordernd, dann kann das trotzdem absolut sinnvoll sein.
Ja, ergibt Sinn. Also du würdest es dann auch so ein bisschen individuell anpassen an das Leistungslevel der Person.
Auf jeden Fall. Das ist leider bei dieser ganzen Debatte super wichtig, dass man eben immer auf die Person schaut und ihre Möglichkeiten. Und wir können nie eine Garantie geben, dass jemand zum Beispiel definitiv sich um 10% pro Woche steigern kann oder dass die 3-Wochen-Regel definitiv zu der Person passt. Also diese Garantie, die gibt es einfach nicht.
Ja. Es gibt ja auch die Möglichkeit, diesen Belastungsquotienten auszurechnen, was ich auch relativ verrückt eigentlich finde, dass da tatsächlich irgendwie ein Wert ermittelt wird. Und ich glaube, der darf nicht über 1,2 sein. Also man rechnet die aktuellen gesteigerten quasi Wochenkilometer einmal durch die alte Wochenkilometerzahl. Und wenn der Quotient unter 1,2 ist, dann scheint es für den Körper in Ordnung zu sein. Und wenn der höher ist, dann könnte eine Belastung auftreten. Ja. Das ist ja sehr pauschalisiert, ne? Also ja. Was hältst du von solchen Berechnungen?
Ich muss vorab sagen, dass ich auch da nicht genau weiß, wie die Wissenschaft dahinter ist, ob es da vielleicht irgendwelche klaren Indikationen für gibt oder auch Kontraindikationen für gibt, weiß ich nicht genau. Und ich weiß, dass einige Uhren auch damit arbeiten.
Ja.
Also einige Sportuhren nutzen das ja auch definitiv so. Aber auch da wieder, also das ist ja wieder auch dann problematisch, wenn du bei Null anfängst und dich und dann mit irgendwas startest, dann wirst du ja definitiv den Belastungsquotienten massiv überschreiten.
Stimmt, ja.
Und das würde ja bedeuten, dass du nie anfangen kannst.
Ja, stimmt.
Also allein da sehe ich schon die Problematik. Das ist natürlich genau dasselbe, ja, auch mit der 10%-Regel und so. Aber ich bin, ja, du merkst, ich bin grundsätzlich kein Fan von zu fixen Werten einfach. Ja. Und wenn du selbst dein Training steigern willst, ja, dann sei smart und erhöhe nicht jede Woche über Monate um 100% dein Pensum. Aber je nach Laufumfängen, je nach Erfahrung, je nach Regenerationsstatus und so weiter, kann das eben ja vielleicht ganz grob zwischen 35% alle 1 bis 3 Wochen liegen. Ich glaube, das ist so das, was am meisten zutrifft. Und wenn du ganz, ganz wenig Umfänge hast oder ganz, ganz viel Umfänge hast, dann weicht es vielleicht ein bisschen stärker davon ab.
Okay, dann lass uns doch gerne mal ein bisschen auch gucken, wie wir vielleicht ja so ein bisschen auch in die Prävention von Belastungen oder Überlastungen gehen können, ohne jetzt uns an so fixen Werten, ne, zu orientieren. Mhm. Es gibt ja sicherlich auch körperliche Anzeichen, die wir da bekommen. Vielleicht erstmal sowas, wie erkennen wir denn, ob wir unsere persönliche Belastungsgrenze bei der Steigerung erreicht haben? Was gibt's da so für Signale vom Körper?
Also erstmal finde ich es ganz wichtig zu sagen, dass so eine Belastungsgrenze nicht automatisch fix ist und nicht für immer gleich ist. Also das ist ja schon, ich denke, das kennen auch alle LäuferInnen. Es gibt Trainingswochen, in denen können wir uns richtig, richtig gut steigern und alles funktioniert super. Und dann in der nächsten Woche tut plötzlich was weh. Kann einfach passieren und hängt dann eben auch mit vielen unterschiedlichen Faktoren wieder zusammen und deiner Lebensphase und der Regeneration und so weiter.
Mhm.
Aber was so ein paar Anzeichen sind, sind zum Beispiel Erschöpfung, wirklich starker Muskelkater, aber auch Veränderung des Pulses. Also wenn zum Beispiel dein Ruhepuls plötzlich ungewöhnlich hoch ist, wenn dein Belastungspuls nicht mehr so schnell absinkt wie normal, aber auch ein ungewöhnlich niedriger Trainingspuls. All das können Anzeichen dafür sein, dass du gerade ein bisschen in Richtung Overreaching, nennt sich das dann, dich bewegst und deine persönliche Grenze erreichst. Und natürlich auch immer das Thema Verletzungen, Zwicken, Schmerzen. Denn ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu verstehen, die Adaption findet ja auf verschiedenen Ebenen statt. Wir haben ja sowohl die Anpassung unseres Herz-Kreislauf-Systems als auch wirklich auf struktureller Ebene. Und gerade diese bindegewebigen Strukturen, Sehnen und so weiter, all das braucht einfach sehr, sehr lange. Also so die ersten Veränderungen im Herz-Kreislauf-System, die sehen wir meistens schon nach ein paar Wochen, aber vielleicht kommt dann eben auch ein anderer Part deines Bewegungsapparats einfach nicht so schnell mit. Und das muss man dann auch ernst nehmen, auch wenn vielleicht ansonsten vom Erschöpfungslevel mehr möglich wäre.
Ich finde es so lustig, dass deine Hunde im Hintergrund schnarchen. Ich würde das an der Stelle nochmal disclosen, falls die Leute sich fragen, was das ist.
Ja, es ist auch wirklich unpraktisch, dass sie sich jetzt genau neben mich gelegt haben.
Süß.
Und das Ganze noch ein bisschen lauter wird. Ich bin nur froh, dass ich jetzt nicht genötigt werde, von ihnen sie die ganze Zeit zu streicheln.
Ja. Ja, ja. Nee, alles gut. Also ich wollte es an der Stelle nur nochmal sagen, Leute, falls ihr euch wundert, das ist das Geräusch im Hintergrund. Das ist was ganz Süßes eigentlich.
Ja, es ist super süß. Aber es ist ein bisschen, es ist manchmal suboptimal im Homeoffice.
Ja, kenne ich. Kenne ich gut, leider. Na gut, gut, zurück zum Thema Belastungsgrenze. Wenn es jetzt dann auftritt, dass man zum Beispiel so ein Zwicken irgendwie hat oder man hat dollen Muskelkater, ne, haben wir ja gerade besprochen, das könnte passieren. Wie würdest du dann eigentlich vorgehen? Würdest du dann sagen, man soll wieder das Pensum runterfahren oder erstmal auf dem neuen Pensum bleiben, bevor man eine Steigerung quasi, ja, also fortführt? Oder wie reagiere ich denn auf solche eindeutigen Signale meines Körpers, dass da doch irgendwas noch nicht hinterhergekommen ist im Bewegungsapparat?
Auch das kommt wieder auf das Ausmaß an. Also wenn du wirklich mit starken Beschwerden zu tun hast, dann würde ich definitiv erstmal wieder das Pensum ein Stück weit reduzieren und deinem Körper eben einen etwas niedrigeren Reiz geben und die Möglichkeit geben, sich einfach zu erholen. Wenn das jetzt aber einfach nur mal, zum Beispiel du hattest ein hartes Tempotraining und du merkst danach, hui, der Muskelkater, der hat echt lang angehalten und mir hat danach beinahe 2 von 10 zum Beispiel irgendwas gezwickt, die Wade gezwickt oder sowas. Dann kann man wahrscheinlich in den meisten Fällen auch das genauso nochmal wiederholen und erstmal vielleicht für ein paar Wochen auf diesem Niveau bleiben und schauen. Aber im Zweifel ist es halt trotzdem so, meistens lohnt es sich, das geringere Risiko einzugehen. Also ich bin inzwischen nicht mehr Verfechterin davon, dass alles 100% schmerzfrei sein muss. Mhm. Achtung, Kontext. sondern, dass eben manchmal auch so leichte Beschwerden dürfen auch mal sein und dürfen auch mal auftreten. Das heißt nicht sofort, dass wir uns ins Bett legen müssen und die Beine hochlegen müssen. Aber das bedeutet eben immer, dass wir ein bisschen aufmerksam sein müssen und das halt dem einfach Beachtung schenken müssen und schauen müssen, dass das langfristig sich wieder in die richtige Richtung entwickelt.
Mhm. Okay. Genau. Also einfach im Auge behalten und halt auch darauf achten, dass wahrscheinlich nichts Chronisches wird. Ne?
Absolut, ja. Und ja, das ist eben auch ganz wichtig. Deswegen meinte ich das auch gerade so, wenn du jetzt ein Zwicken von 2 von 10 mal in der Wade hast, okay, fein. Aber wenn du irgendwann merkst, und das ist eben dann auch so eine Sache mit der Schmerzskala und LäuferInnen. Mhm. Also eine 2 von 10 verändert nichts an deinem Bewegungsablauf. Und wenn du merkst, du humpelst nach einer Einheit, dann war es definitiv zu viel. Und das ist nicht der Schmerzrahmen, den man vielleicht tolerieren kann mal für eine kurze Zeit. Also das ist eben auch wirklich, deswegen, ich bin da sehr vorsichtig, weil eben auch wieder die meisten LäuferInnen dann eher dazu neigen zu sagen, nee, passt schon, alles gut.
Ne? Ja.
Genau, und das Runterspielen. Ich meine, klar, was erwartest du bei Menschen, die freiwillig 42 Kilometer am Stück laufen teilweise? Also
klar. Ja, irgendwo muss no die Resistenz judgment. Dann herkommen, also, ja.
Genau.
Stimmt.
Das heißt eben auch nicht im Umkehrschluss, dass du sofort alles stehen liegen lassen musst und dich ins Bett legen musst. Und weil das bringt dann wieder neue Probleme mit sich einfach.
Mhm. Also die Belastung wird ja so oder so höher sein auf den Körper. Gibt es da, wir haben vorhin ein bisschen über Ausgleichssport, über Kraftsport gesprochen. Was gibt es so für begleitende vielleicht Maßnahmen, die du generell allen Leuten empfiehlst, wenn es darum geht, die Belastung zu steigern, das Laufpensum zu erhöhen?
Also was natürlich immer, gerade wenn es darum geht, mehr Ausdauer aufzubauen, ein smarter Move ist, dass du 1-2 Mal die Woche lockeres Ausgleichstraining machst, was weniger belastend ist. Also wenn du schon 3-4 Mal pro Woche läufst, dann kann man sich überlegen, macht es vielleicht mehr Sinn, anstatt jetzt auf 5 Einheiten laufen zu gehen, eher dann noch 1-2 Mal zu radeln, zu schwimmen, rudern, was auch immer, was einfach nochmal ein bisschen weniger belastend ist für deinen Bewegungsapparat und trotzdem eben einen guten Kardioreiz setzen kann. Und natürlich mein Lieblingsthema Krafttraining, insbesondere auch für Hüfte und Rumpf, das scheint ganz besonders wichtig zu sein, obwohl man auch da wieder natürlich das Zugeständnis machen muss, wenn du jetzt gleichzeitig stark deine Laufumfänge erhöhst und neu mit dem Krafttraining startest, ist es natürlich trotzdem auch erstmal wieder eine stärkere Belastung.
Ja, auf jeden Fall. Was ist, wenn das jetzt schon jemand quasi macht, der Krafttraining glücklicherweise schon integriert hat in das Lauftraining, wie wir alle sollten, ab einem gewissen Level?
Ja.
Würdest du dann einfach bestimmte Übungen vermehrt machen? Und weil du hast jetzt von Hüfte und Rumpf gesprochen, glaubst du, dass man da dann einfach besonders anknüpfen sollte, wenn es jetzt um die Steigerung geht von Laufumfängen?
Grundsätzlich würde ich das ganz normale, sinnvolle Krafttraining für den ganzen Körper beibehalten. Okay. Und wenn du selber von dir selber weißt, es gibt gewisse Strukturen, die benötigen mehr Aufmerksamkeit, dann schenkst du denen definitiv mehr Aufmerksamkeit. Also da muss man jetzt aber nicht vorher sich überlegen, es müssen nicht super spezielle Übungen für LäuferInnen sein, sondern es funktionieren wirklich die Basics. Also die Grundübungen aus dem Krafttraining, vielleicht ergänzt mit ein bisschen Plyometrie, vielleicht ergänzt mit ein bisschen einbeinigen Variationen. Und dann bist du schon auf einem sehr, sehr guten Weg.
Okay. Und was ist mit LäuferInnen, die vielleicht mit Vorverletzungen zu kämpfen haben, aber deswegen eine besondere Belastung dann irgendwie, also oder die Belastung besonders auf sie einwirken könnte, prinzipiell? Hast du da vielleicht auch nochmal so begleitende Maßnahmen oder Tipps, die die Leute sich zu Herzen nehmen sollen, wenn sie eben ihre Laufumfänge erhöhen wollen.
Ja, mein Lieblingstipp, er ist so underrated, schließ deine Reha komplett ab. Das ist leider was, also ich habe es ja schon öfter gesagt, das ist sowas, was in der LäuferInnen-Szene leider echt falsch verstanden wird. Es gibt natürlich Laufverletzungen, mit denen solltest du nicht mehr weiter laufen. Das ist völlig klar. Also gerade auch wenn du einen akuten Ermüdungsbruch hast, bitte laufe nicht auf deinem akuten Ermüdungsbruch. Aber auch da, du brauchst eine Reha, damit dein Körper wieder belastbar wird und wieder widerstandsfähig wird. Und das heißt, dass du langfristig vor allem mit Hilfe von Krafttraining und eben einer angemessenen Steigerung deinen Körper wieder darauf vorbereitest, belastbar zu werden. Und das häufigste Problem ist, dass diese Reha nicht abgeschlossen wird. Also dann Beispiel Läuferknie, ja, dann wird erstmal 3 Wochen Pause eingelegt, dann wird schön mit der Black Roll die Oberschenkelaußenseite wird gerollt, vielleicht wird ein bisschen gedehnt. Wenn wir richtig viel Glück haben, dann werden sogar ein paar liegende Clamshells und Abduktionen gemacht. Mhm. Und dann wird wieder angefangen zu laufen. Mhm. Und dann wird das Ganze auch meistens schon wieder gelassen oder weiterhin einfach vorm Laufen gerollt und gedehnt. Aber dann haben die LäuferInnen häufig das Problem, dass sie ab über einen gewissen Punkt einfach nicht mehr hinauskommen, weil die Struktur sich eben nicht anpassen konnte, weil der Reiz einfach nicht ausgereicht hat. Und wir wissen inzwischen auch zum Beispiel aus der Sehnengesundheit, dass wir wirklich auch hohe Belastungen brauchen und eher auch niedrigere Wiederholungszahlen, um dann zum Beispiel Anpassungen an den Sehnen wirklich passieren zu lassen. Und schließ deine Reha ab, wirklich. Mhm. Also das ist so wichtig, das ist einfach underrated. Also ja, da gibt es ja auch inzwischen wirklich gute Online-Angebote für. Und ansonsten gibt es auch einige gute PhysiotherapeutInnen, die auch evidenzbasiert arbeiten und bei sowas echt gut unterstützen können.
Mhm. Ja.
Und dann eben auch immer Schmerzen ernst nehmen. Wie gesagt, das heißt nie automatisch, dass nie mal irgendwas ein bisschen ziepen darf. Aber eben trotzdem, dass es halt ein Feedback ist und dass du vielleicht eben langsamer vorgehen musst und mehr Regenerationszeit einplanen musst als andere oder als vorher. Und dass du auch bei so Dingen wie Tempotraining und so weiter, dass es vielleicht ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt.
Ja, weil du gerade von neuen Reizen gesprochen hast, dass die doch tatsächlich recht hoch sein müssen, damit da Veränderungen an der Sehne zum Beispiel passieren. Wie wichtig ist dann Varianz auch in unserem Training, während wir unser Laufpensum steigern? Also sollten wir einfach alle neuen Laufe auch in GA1 absolvieren oder was, ab wann ist der Reiz denn groß genug sozusagen?
Also das kommt natürlich auch wieder drauf an. Okay. Ich liebe diese Antwort, damit lässt sich einfach jeder Satz gut anfangen.
Ja.
Erstmal, Variation bedeutet halt nicht, dass wir jetzt unbedingt in jeder Einheit alles auf den Kopf stellen müssen, was wir vorher gemacht haben. Gerade auch wieder, also in Bezug aufs Krafttraining zum Beispiel. Also wirklich bitte nicht in jeder Einheit neue Übungen machen und neue Ausführungen und sonst was, sondern echt mal über mehrere Wochen und Monate das Gleiche beibehalten. Variation bedeutet eher, dass du eine abwechslungsreiche Wochenstruktur hast, die du so im Prinzip über einen langen Zeitraum auch grob verfolgst, aber vielleicht eben dann innerhalb dieser Einheiten mal Steigerung vornimmst oder dann hast du mal einen Tempo-Dauerlauf und mal ein Intervalltraining oder solche Sachen. Also das kann dann die Variation bedeuten. Für AnfängerInnen ist es natürlich so, dass du auch wirklich erstmal sehr, sehr viel einfach nur GA1 oder Zone 2, wie sie jetzt ja auch viel genannt wird, laufen kannst und dir das schon echt viel bringt und das vielleicht auch eine gute Idee ist, um eben erstmal deinen Bewegungsapparat daran zu gewöhnen. Und je fortgeschrittener du bist, umso mehr kann das dann eben auch sinnvoll sein, dass du zum Beispiel einmal pro Woche noch ein Intervalltraining integrierst, dass du dann auch Lauf-ABC machst, vielleicht mal Steigerungen machst und eben natürlich dein Krafttraining. Aber wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, dass wir jede Woche unseren Körper mit einem völlig neuen Reiz schocken. Und Wochen können wirklich, also Trainingswochen können bedenkenlos wiederholt werden. Wie gesagt, der Körper passt sich nicht von jeder einzelnen Einheit oder Woche zur nächsten an, sondern das passiert über einen längeren Zeitraum.
Ja, das hofft man ja immer so ein bisschen, dass die eine Übung jetzt nächste Woche schon eigentlich im Körper angekommen sein muss und deswegen leichter fällt. Und
ja, klar.
Und sie fällt auch leichter, aber dass sie wahrscheinlich noch nicht komplett abgeschlossen ist, sag ich mal.
Ja.
Die Wirkung ist vielleicht das, was man eher im Schirm haben
sollte. Ja, und man kennt es ja auch, also wenn man schon mal ein Tapering gemacht hat oder eine Entlastungswoche gemacht hat, dann kennt man das ja auch und denkt so, huch, so viel bin ich eigentlich, also zu sowas bin ich eigentlich in der Lage. Ich bin ja voll leistungsfähig. Und davor warst du vielleicht noch gar nicht so leistungsfähig, weil eben die Regeneration noch nicht abgeschlossen war.
Ja, lass uns da gerne auch nochmal auf die Regeneration eingehen. Woher weiß ich denn, wie viel Regeneration ich brauche, wenn ich jetzt meinen Laufumfang gesteigert habe? Wie plane ich denn neue Regenerationszeit sozusagen ein? Oder vielleicht geht es auch gar nicht um die Zeit, sondern auch die Art, was ich mache während dieser Regeneration.
Also die Zeit spielt natürlich auch ein Stück weit eine Rolle, denn je häufiger der Reiz, umso weniger ist einfach Zeit dazwischen, in der dein Körper Gelegenheit hat, zum Beispiel wieder Speicher aufzufüllen oder auch kleine Reparaturen vorzunehmen und so weiter. Aber auch da, also AnfängerInnen empfehle ich möglichst 48 bis 72 Stunden Pause zwischen den Einheiten. Und wenn du fortgeschrittener bist, dann kannst du auch häufiger trainieren und da richtet es sich dann wieder nach der Intensität. Also, dass du dann zum Beispiel so Basics im Blick behältst, dein langer Lauf, dass du dich danach erholen kannst, dass du frisch ins Intervall- und Tempotraining gehst, einfach um da auch das Maximum rauszuholen. Grundsätzlich muss man sagen, in der Regeneration werden ganz, ganz, ganz viele Sachen overrated und die Basics absolut underrated. Also die Basics sind, iss genug, schlaf genug, entspann dich und trink genug.
Ja.
Das sind erstmal so die ganz wichtigsten Basics.
Ja.
Und alles, was du ergänzend machen kannst und willst, wenn es dir gut tut, darfst du dich natürlich dehnen. Wenn es dir gut tut, darfst du auch ein Eisbad nehmen, Wechselduschen machen und so weiter. Darfst du dich auch massieren, darfst du dir auch alle möglichen Faszien-Tools kaufen und sonst was. Aber das ist nicht das, was den Großteil deiner Regeneration ausmacht. Und was grundsätzlich auch noch vielleicht als Ergänzung wirklich klug ist und ich immer empfehlen würde, gerade wenn du eben in so einer intensiveren Steigerungsphase bist, mach alle 2, 3, 4 Wochen eine Entlastungswoche.
Okay.
Dass du dann wieder deine Trainingsumfänge wirklich gezielt ein Stück reduzierst, um deinem Körper eben Zeit für die Anpassung zu geben.
Also geht es quasi nicht nur um die Pausen wöchentlich, sondern auch auf längere Sicht, dass man alle paar Wochen dann mal ein bisschen runterfährt wieder.
Auf jeden Fall. Und das ist auch, manchmal macht sich das auch bemerkbar, manchmal merkt man das wirklich dann auch so, vielleicht in der dritten Woche eines Trainingsblocks oder so, dass du denkst, ha, ist schon jetzt ein bisschen anstrengend, aber das spürt man auch nicht unbedingt immer. Und deswegen, da ist dann wieder diese Schwierigkeit auch mit dem Intuitivtrainieren, wenn sich da dann zu sehr auch der Ehrgeiz mit reinmischt, dann sagst du vielleicht, ich brauche keine Entlastungswoche, weil ich habe ja nichts, es funktioniert ja alles.
Ja, verstehe.
Und dann skippst du die Entlastungswoche wieder und wieder und wieder und irgendwann manifestiert sich dann doch was und das wäre einfach ärgerlich.
Ja, total. Ja, es ist auch ein bisschen schwierig, wie du sagst, da auf den Körper zu hören. Ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel von 40 auf 50 Kilometer pro Woche erhöhen würde, ne, mit der Zeit hat man es irgendwie geschafft, würdest du sagen, wie kann man dann mehr Regeneration trotzdem in den Alltag einbauen oder benötigt der Körper das dann einfach auch irgendwann nicht mehr, weil er ja sich an die neue Belastung gewöhnt hat? Oder steigert sich quasi auch immer die Regenerationszeit gemeinsam mit der Belastungszeit?
Nee, also klar, die Regenerationszeit steigert sich nicht unendlich mit, also weil dann müsste ja...
Eben. Dann.
Also das, ich versuche jetzt gerade zu überlegen, wie sollte das funktionieren
bei einem
Ultraläufer
zum
Beispiel oder einer Ultraläuferin. Also das geht ja gar nicht. Wie sollte die Person sonst 100 Wochenkilometer schaffen? Also das geht ja nicht, nein. Also die Regenerationszeit steigt natürlich nicht unendlich einfach mit. Und sobald dein Körper an etwas angepasst ist wirklich, benötigst du für genau dasselbe auch weniger Erholung. Und das ist ja dann auch noch komplexer, dass du dann auch tatsächlich effizienter wirst, dass deine Laufökonomie sich verbessert, dass du dann sogar ein bisschen weniger Energie dafür benötigst und so weiter und so fort. Also von daher, das ist jetzt nicht so, dass dein Regenerationsbedarf unendlich steigt. Und du wirst ja sogar auch besser im Regenerieren, wenn du fitter wirst. Also das darf man ja auch nicht vergessen.
Mhm. Ja. Ja, ich meine, gerade in der Anfangszeit ist es halt so diese prekäre Phase, in der der Körper schon noch mehr Regeneration braucht. Und da ist immer ein bisschen schwierig abzuschätzen, wie viel jetzt eigentlich genug ist. Weil man ja meistens trotzdem einfach seine Routinen beibehält vielleicht, die man vor der Leistungssteigerung hatte.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch, gerade diese Anfangszeit ist eben auch die kritischste Phase, auch zum Beispiel was Verletzungen und sowas angeht. Also und deswegen bin ich eben auch in dem Bereich eher, verfolge ich eher einen konservativeren Ansatz und denke mir, hey, also im Zweifel lauf lieber deinen ersten Halbmarathon nach 1 bis 2 Jahren und bleib dafür gesund, als das zu erzwingen und dich danach zu verletzen oder zu überfordern und keine Lust mehr zu haben.
Mhm. Ja, ergibt Sinn. Natürlich wäre schön, wenn das Leute da draußen irgendwie jetzt in dem Moment hören, während sie vielleicht so nach ein paar Wochen laufen, sich schon für den ersten Halbmarathon oder so vorbereiten. Ja. Das sieht man ja leider aktuell auch auf Social Media immer mehr, ne?
Ja.
Dass da viel zu schnell auf Wettkämpfe trainiert wird.
Ja, ja, und es gibt natürlich auch immer wieder die Stories von dem Nachbarn, der Cousine des besten Freundes, der völlig untrainiert einen Marathon gelaufen ist und das hat super geklappt. Und was natürlich auch schwierig ist, was viele Menschen vergessen, nur weil du etwas schaffst, heißt das noch nicht, dass du daran gewöhnt bist, dass dein Körper wirklich adaptiert ist. Das sind 2 unterschiedliche Paar Schuhe, einen Halbmarathon irgendwie zu schaffen oder wirklich auf, ja, adaptiert zu sein und angepasst zu sein. Und auch was so Trainingswochen und sowas angeht, auch, wie gesagt, das passiert nicht von Einheit zu Einheit, nicht von Woche zu Woche. Es kann sein, dass du die Schäden sozusagen oder das Risiko, dass sich das erst nach ein paar Wochen bemerkbar macht. Da vielleicht fängst du bei 0 an, steigerst sofort auf 3-mal die Woche 10 Kilometer und es geht 3 Wochen gut und in der 4. Woche tut dir plötzlich was weh, weil eben die Überlastung erst über die Zeit wirklich entsteht und sich das dann erst bemerkbar macht.
Ja.
Und das ist natürlich dann auch ärgerlich einfach, weil das demotiviert dich, das schmeißt dich wieder raus aus dem Training und dann sagst du, Laufen ist nichts für mich.
Ja, das ist the worst case dann, stimmt.
Genau.
Ja. Ja, du hast ja das Essen auch angesprochen, eins der wichtigsten Säulen, eine der wichtigsten Säulen der Regeneration. Vielleicht können wir darauf auch nochmal abschließend so ein bisschen eingehen, wie passen wir denn unseren neuen Energiebedarf daran an die Ernährung? Weil natürlich, wer mehr läuft oder wer härtere irgendwie Einheiten läuft, benötigt auch mehr Energie. Wie mache ich das denn gerade auch in dieser Anpassungsanfangsphase richtig?
Also ganz grundsätzlich, was du vor allem dann mehr benötigst, ist mehr Kohlenhydrate. Und gerade auch, wenn du längere und intensivere Einheiten läufst, kann es auch sinnvoller werden, echt auf die Intra-Workout-Carbs zu achten. Also wenn du mehrmals die Woche echt so Einheiten hast von 60 bis 90 Minuten oder länger, dann macht das durchaus Sinn, dass du in diesen Einheiten auch schon Kohlenhydrate zuführst. Leicht verdauliche natürlich, also in Form von Gels, Apfelmus, Drinks, was du gut verträgst. Und das musst du individuell ausprobieren natürlich. Insgesamt kann man schon auch sagen, gerade zum Beispiel wieder das Thema Erschöpfung ist häufig ein Anzeichen davon auch, dass vielleicht nicht genug Kohlenhydrate zur Verfügung stehen für dich als Läuferin und dass deine Glykogenspeicher einfach nicht so gut gefüllt sind, wie sie sein könnten und sollten. Und deswegen ist das wirklich der Bereich, auf den ich am meisten achten würde und bei dem auch die meisten LäuferInnen Fehler machen, dass sie dann, vielleicht essen sie sogar ein bisschen mehr, aber dann auch deutlich mehr fettreiche Sachen. Und ich bin absolut nicht gegen Fett. Das ist nicht so, dass man kein Fett essen sollte, auf gar keinen Fall. Aber vielleicht trägt das dann auch dazu bei, dass du trotzdem hungrig bleibst, trotzdem erschöpft bleibst und eben einfach deine Glykogenspeicher nicht vernünftig wieder auffüllst. Und auch nicht zu vergessen sind natürlich Mikronährstoffe und Protein. Also du hast auch als Läuferin einen erhöhten Proteinbedarf im Vergleich zu Nicht-SportlerInnen. Und durch das Lauftraining steigt auch dein Bedarf an Mikronährstoffen. Also durch jeden Stoß verlieren wir Mineralien und auch durch den Schweiß verlieren wir Elektrolyte. Und selbst der Bedarf eben an anderen Vitaminen steigt, wenn du körperlich sehr aktiv bist. Und das ist auch wichtig, dass wir das im Blick behalten. Also es geht dann nicht nur darum, mehr Kalorien zuzuführen, sondern auch mehr qualitative Nahrung oder notfalls eben auch ein Supplement, wenn das halt über die ausgewogene Ernährung nicht funktioniert.
Ja, also vielleicht auch ab einem gewissen Leistungspensum einfach mal die Werte checken lassen, ne? Ob man da vielleicht genügend Eisen und so im Blut hat. Das ist ja auch immer einer der häufigsten irgendwie Mangel.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, definitiv. Also das macht absolut Sinn, da mal eine Mikronährstoffanalyse dann vornehmen zu lassen, wenn man wirklich auch ambitionierter trainiert und die Umfänge steigen und man sich nicht sicher ist, so decke ich alles ab.
Ja, total. Okay, und natürlich die Carbs. Gut, dass du die auf jeden Fall an der Stelle nochmal erwähnt hast. Sie sind immer wie die Antwort auf alles. Aber klar, dass die vor allem auch im Vordergrund stehen sollten, wenn man auf einmal mehr läuft und nicht auf einmal, sondern kontinuierlich mehr läuft.
Ja, und das ist ganz spannend. Also wenn du dich von einem erhöhten Laufpensum müde und erschöpft fühlst oder auch wenn so ein langer Lauf dich wirklich 3 Tage lang schlapp fühlen lässt, dann kann es natürlich sein, dass du entweder wirklich einfach übertrieben hast, definitiv, das will ich gar nicht kleinreden, aber kann auch sein, dass es einfach an Carbs fehlt. Und dann würde ich einfach mal ausprobieren, was passiert, wenn du mal wirklich mehr Carbs zuführst, spürst du einen Unterschied? Und ich finde, das ist vor allem auch während der langen Läufe, das macht so einen Unterschied.
Stimmt.
Also, wenn man das mal einfach selber ausprobiert, das ist wirklich mindblowing, anders sich das anfühlt.
Ja, kann ich auf jeden Fall auch bestätigen. Währenddessen da irgendwie was zuzuführen, macht den größten Unterschied. Ist man am Ende auch nicht mehr so erschöpft von den neuen Einheiten.
Ja, und genau. Du regenerierst halt auch einfach dann schneller, weil du nicht ganz so leere Speicher hast.
Ja, aber du bist jetzt auch nicht quasi so Team alles ausrechnen, wie viel quasi Plus-Kalorien dann draufkommen pro Lauf, sondern schon auch ein gewisses Maß an Flexibilität sich beizubehalten.
Ja, ich bin ja grundsätzlich eher auf der Seite also komplett intuitive Ernährung nicht, aber einer bewussten Ernährung mit Intention, sage ich mal. Und das komplette Ausrechnen, das kann unter Umständen sinnvoll sein, gerade wenn du auch zum Unteressen neigst und Schwierigkeiten hast, überhaupt einzuschätzen, wo kriege ich denn meine verschiedenen Makronährstoffe her und wie viel brauche ich eigentlich? Also auch gerade beim Thema Kohlenhydrate führe ich immer wieder Gespräche. Das kann wirklich auch ziemlich überraschend sein für Menschen, wenn sie feststellen, okay, irgendwie Sportler haben bis zu, wirklich bei sehr, sehr hohen Trainingsumfängen, bis zu 10 Gramm Kohlenhydratbedarf am Tag pro Kilogramm Körpergewicht. Da muss man dann sich auch erstmal klar machen, so, wow, wie viel ist das eigentlich tatsächlich an Nudeln, Haferflocken und Reis, was man da dann für benötigt. Das ist natürlich das absolut obere Ende und sehr, sehr viel, aber da kann es dann definitiv auch sinnvoll mal sein, einen Blick auf Kalorien, Makronährstoffe und so weiter zu legen. Trotzdem ist das natürlich auch alles immer auf eine Art schwierig, das exakt zu berechnen, wie viel mehr benötige ich jetzt wirklich durch so und so viele Laufkilometer.
Ja, klar.
Und da muss man dann im Zweifel eine individuelle Herangehensweise auch finden, wenn da Probleme vorliegen in der Versorgung.
Ja,
das lässt sich leider jetzt auch nicht anders beschreiben.
Ja, das ist leider nicht so one shoe fits all in dem Fall. Gerade bei der Ernährung gibt es ja da durchaus Unterschiede.
Ja, und das ist natürlich super komplex. Also gerade wenn wir jetzt vielleicht eine Person haben, die dazu neigt, zu wenig zu essen, dann gelten für die ganz andere Sachen als für eine Person, die dazu neigt, eher eben trotzdem sich zu überessen. Und wieder was anderes gilt für Menschen, die vielleicht auch essgestörte Verhaltensweisen an den Tag legen oder so. Deswegen finde ich das ganz problematisch, jetzt zu sagen, ja, okay, du solltest auf jeden Fall oder auf gar keinen Fall Kalorien zählen. Weil für die eine Person kann es super sinnvoll und hilfreich sein und für die nächste kann das auch zusätzliche Probleme bereiten.
Ja.
Ja, stimmt. Ich meine, wir haben ja, glaube ich, jetzt schon gut rausgehört, das ist ein sehr individuelles Thema, was da so die kleinen Einzelheiten dann häufig angeht, gerade auch beim Thema Ernährung natürlich, auch bei der Belastungsgrenze, die ist halt einfach nicht bei uns allen gleich, aber ich glaube, wir haben trotzdem einen ganz guten Rundumschlag über das Thema gemacht und du hast uns einen sehr schönen Überblick gegeben, einige Tipps auf jeden Fall gegeben, wie man vielleicht das Laufpensum auf gesunde Art steigern kann. Deshalb vielen lieben Dank für deine Zeit und dein Know-how heute.
Ja, ich habe auch zu danken. Danke für das super Gespräch und die spannenden Fragen.
Hat mir sehr gerne.
Viel Freude gemacht.
Ja, hat Spaß gemacht.
Ich hoffe, es war nicht zu viel. Es kommt darauf an und die HörerInnen können trotzdem ein bisschen was mitnehmen für sich und ihr eigenes Training.
Ja, lieber so und differenzieren als am Ende schwarz-weiß und dann falsche Informationen den Leuten mitgeben.
Ja, und wir haben ja auch nichts davon, wenn ich jetzt einfach nur sage, okay, erhöhe jede Woche dein Training um 10% und die Hälfte der LäuferInnen sagt dann, okay, gar nicht funktioniert, das ist Blödsinn.
Richtig. Das stimmt. Nee, das war sehr gut. Ich bin mir sicher, unsere HörerInnen konnten sich da einige Tipps mitnehmen. Wo können die dich denn online finden, wenn sie jetzt noch mehr Tipps von dir wollen, wenn sie mehr über dich erfahren wollen? Wo gibt es dich denn noch so?
Also am meisten findet man mich auf jeden Fall auf Instagram @lauffanat und auf meiner Webseite lauffanat.de. Richtig oldschool, ich schreibe immer noch einen Blog.
Da sind auch gute Infos drin.
Vielen Dank. Auf dem wöchentlich oder maximal alle 2 Wochen neue Artikel kommen. Und da finden auch alle HörerInnen noch mehr zu meinen Trainingsprogrammen, zu meinem Coaching. Ich habe auch gerade noch einen neuen Trainingsplan gelauncht fürs Krafttraining für LäuferInnen, um da nochmal eine Lösung bereitzustellen, was eigentlich funktionieren kann und sind für euch gerade für so absolute Starter. Genau, und das sind so die Hauptplattformen. Es gibt auch noch einen Pinterest-Account, der aktuell ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Und ansonsten bin ich öfter mal auf anderen Blogs auch zu Gast.
Ja,
genau. Aber
so wie bei uns jetzt hier im Podcast.
Genau, ja gut, im Podcast, ja genau, im Podcast, aber auch auf manchen Unternehmensblogs bin ich auch regelmäßiger zu Gast. Genau, aber das sind so die wichtigsten beiden Seiten sind, glaube ich, Instagram Lauffanat und lauffanat.de, meine Webseite.
Ja. Ja, cool. Also, wenn ihr Paula abchecken wollt, dann ich hoste euch alle Links von ihren Socials und ihrer Website auf jeden Fall in die Shownotes. Dann könnt ihr euch da mal ein bisschen durchklicken. Ansonsten, liebe Hörerschaft, schaut euch das gerne mal an. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich auch bei euch, dass ihr uns bis zum Ende zugehört habt und euch nicht vom Schnorren der Hunde stören lassen habt. Genau, die waren ja sehr niedlich heute. Ansonsten lasst uns gerne ein Abo und eine gute Bewertung hier bei Spotify oder bei Apple Podcast da. Und dann hören wir uns wie immer nächsten Freitag wieder. Bis dahin, bleibt fit und keep on running.